des Herrn. Was für ein Sonntag, was für eine Woche. Ziemlich unglaublich, wie krass manchmal Leben und Tod und Freude und Leid beieinander sein können. Wir haben es von Chrissy gehört. Letzte Woche ist eine Freundin von uns, Inge, gestorben. Zwei Tage davor oder einen Tag davor hat sie noch Leben gegeben, hat die kleine Marlene auf die Welt gebracht. Am nächsten Tag war sie weg. Es ist unglaublich, wie krass das manchmal beieinander liegt. Und ich finde es schön, dass wir bei Gott beides erleben dürfen. Und dass Gott stark genug ist und groß genug ist und mächtig genug ist, beides auszuhalten. Unsere Freude über irgendeine Sache, aber auch unseren Schmerz. Und es hat mich erinnert an meine eigene Schwester, die vor 2 Jahren gestorben ist. Und meine andere Schwester war, als sie gestorben ist, im 8. Monat schwanger. Und auf der einen Seite haben wir so getrauert und wir haben so geweint um den Verlust unserer Schwester. Im nächsten Monat kam Nachwuchs. Freude und Leid ganz nah beieinander. Erika und ich, unser Pendel ist in Richtung Freude aktuell. Ihr könnt euch denken, wir sind Papa und Mama geworden. Vor 5 Wochen. Und ich habe euch einige Bilder mitgebracht. Das passt natürlich auch schon. Mal klicken. Die meisten von euch denken sich jetzt, wenn ich so einen Freihals habe, dann will ich nie Papa werden oder Mama werden. Ist aber eine Attrappe. Eigentlich sieht es meistens entweder so aus oder so. Unter der Voraussetzung, dass natürlich die Windeln gewechselt sind. Erika und ich wollen euch ganz, ganz herzlich Danke sagen. Wir wollen euch Danke sagen für all die Unterstützung in den vergangenen Wochen. Vor der Geburt, während der Schwangerschaft, nach der Geburt, alle eure WhatsApp-Messages, alle Gebete. Einige haben uns erzählt, wie sie von Gott einfach erinnert wurden, für uns zu beten, weil sie wussten, dass jetzt die heiße Phase kommt und wir im Kreißsaal sind. Und ich will euch einfach ganz, ganz herzlich Danke sagen. Die Geburt an sich verlief wirklich, ich sag mal, super, so super, wie eine Geburt verlaufen kann. Ja? Ihr werdet euch jetzt denken, ja, der da oben hat gut reden, ne? Der muss ja nicht auf dem Stuhl sitzen und pressen. Hat seine Frau gemacht, aber ihr könnt euch bei Erika selbst überzeugen. Die Frauenärztin oder die Gynäkologin von Erika sagte, in den letzten Wochen, Mensch, der sitzt so tief und so gut. Ich habe manchmal den Eindruck, sie müssen 2-mal husten, dann ist er da. Letztendlich war es nicht 2-mal husten, sondern es war 4-mal pressen. Als es dann ernst wurde und wir dann im Kreißsaal sind, und dann hat die Hebamme nochmal geschaut, der Muttermund ging auf, hat es noch 35 Minuten gedauert und der Kleine war da. Das ist wirklich genial. Wir können Gott einen Applaus geben für diese wunderbare Gnade auch. Und ich weiß, es gibt viele Geburten, die verlaufen nicht so reibungslos, wenn man das sagen kann oder sagen darf in der Situation. Deswegen, wir hören total oder ich fühle total mit euch. Aber ich denke, wir haben alle ganz, ganz viele Horrorstories gehört über Geburten und alles, was schieflaufen kann und das ganze Blut und die Schmiere und all das, dass wir alle so ein Bild im Kopf haben. Da ist auch mal ganz gut für die zukünftigen Mamis mal was Ermutigendes zu erzählen, die da kommen. Und eine Freundin von uns, die Anna, die auch heute hier ist und die 2 Tage später auch ein Baby bekommen hat, sagte zu uns, als sie die Story gehört hat, Mensch, das ist so eine coole Story, ist eigentlich so eine echte Traumgeburt, oder? Und ich dachte mir, ja, eigentlich war das so eine Traumgeburt. Und wenn man Geburten im Katalog bestellen könnte, so würde ich eine bestellen. Ja? Genau so bitte und schnell. Und wir haben natürlich nicht so viel geschlafen, aber trotzdem war es wirklich schön. Eigentlich, wenn man diese Story hört, könnte man sagen, es ist viel zu schön, um wahr zu sein. Eigentlich, ja, wir wissen alle, es ist schwer und es ist mit Schmerzen verbunden und die ganze Schwangerschaft, manchen ist richtig übel und sie haben Kotzattacken und. Aber es gibt auch Momente, wo wir uns so sehr wünschen, Mensch, das wäre so schön, wenn das eintreffen würde auf diese und diese Weise. Und dann treffen sie tatsächlich auch ein. Wir denken uns, eigentlich hätte ich mir das in meinen schönsten Träumen ausgemalt, aber realistisch gedacht, sage ich mir, das kann eigentlich nicht sein. Vielleicht hast du irgendeine andere Wunschvorstellung, wünschst dir, dass dein Traumpartner dir über den Weg läuft, dein Traummann auf dem weißen Pferd mit dem Handschuh an oder was weiß ich, weiß nicht, ob das immer noch in ist oder vielleicht dein Traumprinz mit dem iPhone 7 Plus X, keine Ahnung, egal was. oder deine Traumfrau oder wie auch immer, vielleicht bist du in Geldnot. Und sagst, ja, wäre so schön, Mensch, wenn jetzt jemand kommen würde und mir 1000 Euro in die Hand drücken würde oder sowas. Aber eigentlich ist so eine Story ja eigentlich viel zu schön, um wirklich wahr zu sein. Die meisten von euch kennen meinen Bruder Willi. Willi, wink mal kurz mit der Hand. Willi war 2007 auf der Berufsschule in Kaiserslautern. Und auf dem Weg zur Schule bekam man einen Anruf von meiner Schwester. Es gab nämlich zu der Zeit ein Gewinnspiel von RP1. Und die hatten die coole Idee, irgendjemandem 100.000 Euro zu schenken oder gewinnen zu lassen. Die Voraussetzung war, oder was sie hören wollten, sie wollten von Anrufern wissen, was würdet ihr mit dieser Kohle machen? Und sie wollten dann einfach die beste Idee quasi prämieren. Und dann riefen Leute an und sagten, ach ja, ich würde eine Kreuzfahrt machen, eine Rundreise, ich würde den Rhein hoch und runter fahren, ich würde meine Zähne reparieren lassen und, und. Und ein Mann rief an und sagte, ich würde das Geld aus dem Fenster schmeißen. 25% würde ich für mich behalten, einen kleineren Teil, und 75% schmeiße ich aus dem Fenster. Und das fanden die so cool, dass er die 100.000 Euro gewonnen hat. An dem Morgen ist mein Bruder unterwegs zur Schule und bekommt einen Anruf, Schule in Kaiserslautern, von meiner Schwester, sagt, Willi, da ist einer in Kaiserslautern, der will Geld aus dem Fenster schmeißen. Fahr mal dahin. Willi hat sich das überlegt, ich meine, kann ich es falsch machen? Und ich muss ja nicht erzählen, wo Willi nach der Schule hin ist. Er ist nach Kaiserslautern gefahren, um diesen Geldring zu erwarten oder zu erleben. Und tatsächlich, er kam hin, es war entsprechend alles organisiert und abgesperrt und da war ein Kran mit einem Haken entsprechend, wo dann das Geld rauskam. Die haben dann häppchenweise mehrere tausend Euro für bestimmte Gruppen in 5-Euro-Scheinen auf die Leute runterregnen lassen. Und Willi hat sich dann angemeldet, stellt sich dazu und vielleicht wird man ja aufgerufen. Und auf einmal heißt es, Willi Berschewinski, kommen Sie bitte auf die Bühne. Oh, cool. Willi ist hin und dann regnete die Kohle runter. Weil ich jetzt waren 5-Euro-Scheine und man konnte sich schnappen, so viel man habhaft werden konnte und quasi der Habgier freien Lauf lassen mal. Und ich muss euch nicht erzählen, mit was für einem riesen Grinsen Willi nach Hause kam. Ne? Die Taschen, ich glaube 700 Euro oder sowas knapp, die man heute auf nachher abgeräumt hatte. Genau, das war Applaus wert. Eigentlich total eine coole, abgefahrene Story, aber wenn man sich das so anhört, sagt man sich, eigentlich ist es doch zu schön, wahr zu sein. Das Geld vom Himmel fällt. Dass einer Geld aus dem Fenster schmeißt. Wir lernen alle, schmeiß dein Geld nicht aus dem Fenster. Geh verantwortungsbewusst damit um. Und das ist mein Thema oder meine Predigt auch heute, die ich mit euch gerne anschauen möchte. Mit dem Titel Zu schön, um wahr zu sein. Und ich würde gerne einen Text mit euch anschauen in Johannes 11. Und da werde ich einige Abschnitte daraus vorlesen. Ihr könnt daheim die ganze Geschichte von 1 bis 44 durchlesen. Und da geht es um Folgendes. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du liebst, ist krank. Und als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seine Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er: Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten: Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Und Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Ich mache an dieser Stelle einen Schnitt und die Fortsetzung werdet ihr dann am Sonntag hören, in thematisch gesehen. Ihr könnt es natürlich auch zu Hause durchlesen, wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht, dass Jesus zum Grab kommt und Lazarus wieder auferweckt. Heute ist Palmsonntag. Eine Woche vor 2000 Jahren, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Verzweiflung, Dunkel, Schmerz, Leid, Tränen. Jetzt kam all das auf ihn zu. Die ganze Sünde der Welt, die ganze Last würde er tragen. Er hat diese dunkle Zeit durchlebt. Und er wusste, was jetzt auf ihn zukommt. Lukas schreibt, dass er wortwörtlich Blut und Wasser geschwitzt hat und gebetet hat: Oh Gott, Vater, wenn du kannst, dann lass diesen Becher an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und einige Wochen davor, bevor ihm das bevorstand, vielleicht einige Monate, aber ich gehe davon aus, und die meisten Bibelkommentatoren gehen davon aus, dass das in der letzten Zeit seiner Wirkungsphase war, hört Jesus, er ist mit seinen Jüngern unterwegs, als ihn die Nachricht ereilt: Dein Freund Lazarus ist gestorben. Und er lässt sich Zeit, zu Lazarus zu gehen, weil er einen Plan hatte. Und sagte: Ich werde in 4 Tagen erst kommen. Und als er dann auf dem Weg nach Bethanien ist, kommt er ihm entgegen. Und genauso wie wir doch oft sagen: Gott, warum? Sagt sie ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, er wäre nicht gestorben. Warum ist das passiert? Was ich genial finde, ist, Jesus hält diese Fragen aus. Er haut sie nicht über den Schädel mit der Tora. Da glaubst du denn nicht, alles gut? Er hält die Fragen aus. Und er sagt dir, oder er begegnet dir mit diesen unglaublichen, krassen Worten: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er gestorben ist. Und wer an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Nimmst du ihm das ab? Wow, das ist so krass, wenn man sich vorstellt, wir haben tatsächlich einen Gott, der den Tod überwunden hat, der uns ewiges Leben schenkt. Und unser Leben hier auf der Erde wird zu Ende gehen und dann werden wir bei Gott sein. Und er bietet dir an, du kannst ewiges Leben haben. Wow, eigentlich müssten wir den ganzen Tag die Straße hoch und runter rennen und rufen oder den Menschen von Jesus erzählen. Es ist so genial, der Tod ist überwunden. Was für eine krasse, krasse Story. Nehmen wir das Jesus ab oder ist es wieder einmal zu schön, um wahr zu sein? Es wäre ja schön, aber too good to be true, wie es so schön auf Englisch heißt. Dass der Tod wirklich besiegt ist. Dass Jesus Christus ewiges Leben schenkt. Und im Falle von Maria und Martha und Lazarus, dass der Messias, der versprochen war, auf den wir seit Jahrhunderten warten, dass er kommen soll, uns erlösen soll und, jetzt tatsächlich leibhaftig dasteht und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Paulus bestätigt das in vielen anderen Stellen und unter anderem in 1. Timotheus 1,10 heißt es: Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Auf Englisch heißt es so schön: Grace, which now has been manifested through the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. He abolished death. Wir hören dieses Wort abolished oft im Zusammenhang mit Paragraphen, die überarbeitet werden oder abgeschafft werden. Und hier sagt Paulus, er hat den Tod abgeschafft und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Das ist so eine krasse Tatsache, die mich so begeistert, dass Jesus den Tod entmachtet hat und uns ewiges Leben geschenkt hat. Er gibt dir Hoffnung und er gibt dir Leben, nicht nur jetzt hier auf der Erde, sie trägt dich im Hier und Jetzt natürlich durch, aber das ist eine Hoffnung, ein Fundament, auf das du dich stellen kannst, das dich in die Ewigkeit bringen kann, über den Tod hinaus. Wir haben es vorhin von Chrissy gehört, ich habe das vorhin auch erwähnt, dass Ingi letzte Woche gestorben ist. Und ich weiß von, ich glaube, 5 oder 6 Leuten aus unserer Gemeinde auch, von HDH, die in den letzten 2 Jahren Menschen verloren haben. Vielleicht den Papa oder die Mama oder einen engen Freund oder eine enge Schwester. Die Verheißung, die Jesus damals gegeben hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist eine Verheißung, die galt damals für Lazarus, für Maria, für Martha. Sie galt in den letzten 2 Jahren für die, die in Christus gestorben sind und die bei HDH gewesen sind. Sie gilt für Ingi letzte Woche, sie galt für meine Schwester von vor 2 Jahren und heute noch gilt sie für dich und mich. Halleluja. Das ist ein so unglaublich krasses Statement, das ist eine so unglaublich krasse Wahrheit und so schwerwiegend, so weitreichend, die Implikationen davon, wenn man sich das vorstellt. Das ist ein, ich nenne das so ein Gänsehautversprechen. Wenn ich darüber nachdenke, es gibt mir einfach Gänsehaut. Jesus, du hast wirklich den Tod, wenn mein Leben zu Ende geht und ich weiß, hier ist das Cliff und irgendwann ist vorbei. Ich muss nicht darunter fallen. Ich muss nicht sagen, jetzt ist vorbei, jetzt ist Mause tot. Jesus, du nimmst mich mit in die Ewigkeit. Ich kann ewig mit dir leben. Was hat diese Begegnung mit Lazarus, mit Martha, mit Maria jetzt mit uns zu tun? Und ich glaube, wenn man auch aus diesem Kapitel eine ganze Predigtreihe machen könnte, ich habe 4 Punkte rausgegriffen, die mir aufgefallen sind. Der erste Punkt ist, du hast eine, da habe ich auch schon erwähnt, eine lebendige Hoffnung über den Tod hinaus. In diesen schweren Stunden, so wie heute, wo wir enge Freunde verlieren und wo unser Herz weint und unsere Seele schmerzt, haben wir eine Hoffnung, ein festes Fundament, auf das du dich stellen kannst. Du wirst den Menschen wiedersehen. Er ist uns vorausgegangen. Und meine Schwester sagte immer, ihr steht auch alle in der Schlange. Ihr kommt auch irgendwann dran. Und in Christus hast du eine lebendige Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Überlegt euch die Implikationen, die Tragweite dieser Aussage. Kennt ihr das, wenn man Geburtstagskarten bekommt? Oder man hat Geburtstag oder irgendeine Feier oder vielleicht irgendein cooler Event, man ist umgezogen oder hat ein Kind bekommen oder was auch immer. Und man liest 1, 2 von diesen Karten und dann weiß man eigentlich, was schon in allen anderen drin steht. Kennt ihr das? Das ist ja, ich weiß ja, alles Gute zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, Gesundheit, Glück in der Liebe, im Beruf, blablabla. Alles klar. Es verpufft so und es ist nicht wirklich etwas, was uns durchträgt. Jesu Hoffnung und die er dir gibt mit dieser Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben, und du wirst ewig leben, ist eine Hoffnung, die dich durchträgt, die echte Tragweite hat, die ein echtes Fundament ist, die dir Kraft geben kann. Zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht sagt sich der eine oder andere in dieser Situation, wo Jesus zu Martha und zu Maria kommt, es tut so weh, sie ist am Weinen und es schmerzt. Und Jesus kommt zu ihr und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und vielleicht will sie alleingelassen werden, ach, ich will das gar nicht hören. Aber es ist so, als würde Jesus herunterkommen, wirklich, aus seiner königlichen Autorität, als der Messias, der war, der erwartet wurde, als der große Befreier. Vieles hat nicht zusammengepasst für die Juden oder für die jüdischen Gläubigen damals. Und auf einmal kam er und sie haben mehr und mehr erkannt, er ist wirklich der Messias. Und dieses I am, ich bin Gott. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er kommt runter von seiner Autorität. Und ich gehe jetzt mal von der Bühne. Und er kommt zu Martha, er kommt zu Maria. Und er legt ihr die Hand so auf die Schulter und sagt ihr, glaubst du das, Simon? Glaubst du das, Silke? Das ist so krass. Jesus gibt Leben. Und das Geniale ist, der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus Christus ist kein schickes Add-on in dein Leben. Dass du dir runterladen kannst, 2.0 Update oder jetzt El Capitano und vorher gab es Leopard oder was weiß ich, Lion Operating System. Einfach so, um dein Leben ein bisschen zu pimpen. Ihr habt vielleicht in einigen Arztpraxen oder Restaurants festgestellt, es ist so ein Trend, sich so Buddha-Figuren reinzustellen, was irgendwie schick ist. Und ich habe auch einen Kollegen, der sich so eine Buddha-Figur ins Wohnzimmer gestellt hat. Einfach, weil es irgendwie in ist und es ist cool und es balanciert so die Energie und bringt Frieden und so weiter. Und es sieht ganz schick aus. Ich möchte dir sagen, der Glaube an Jesus Christus ist kein schickes Add-on für dein Leben, das du mit dazu nehmen kannst. Es geht um Leben und Tod. Es geht darum, wo gehe ich hin, wenn meine Zeit hier zu Ende ist. Und in Jesus Christus hast du dieses Versprechen, das nicht nur das bestdokumentierteste Ereignis in der Geschichte ist, das wir kennen, aber er hat es belegt mit seiner eigenen Auferstehung. Er hat es mit Lazarus vorgemacht sozusagen und dann belegt mit seiner eigenen Auferstehung. Du kannst dich felsenfest darauf verlassen, dass er gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Und dir verspricht, du hast ewiges Leben. Eine ewige Hoffnung, lebendige Hoffnung über den Tod hinaus. Der zweite Punkt. Jesus fühlt deinen Schmerz. Er hat Mitleid mit dir. Er ist selbst durch diese Zeit gegangen und hat selbst diese Schmerzen erlebt. In Hebräer 4,15 heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise versucht worden ist. In der guten Nachricht heißt es, dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt. Jesus selbst hat unsere Versuchungen, unsere Schmerzen, unsere Leiden, unsere Tränen erlebt, wenn enge Freunde sterben. Er selbst hat mit seinem eigenen Tod und dem, was ihm bevorstand, gerungen. Ich habe das vorhin schon erwähnt, im Garten Gethsemane betete er immer und immer wieder und kam vor Gott und er spürte die Last, die auf ihn zukam. Und Lukas sagt, er hat Blut und Wasser geschwitzt. Und betete, Gott, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Becher mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. In diesem vielleicht tiefsten Moment von menschlichem Empfinden, in diesem Dunkel, in dieser Verzweiflung und in dem, was du jetzt vielleicht auch spürst, mit dem Verlust von Ingi, mit dem Verlust von einem deiner Angehörigen, deinem Papa oder deiner Mama vielleicht, kommt Jesus nicht und er hat so coole Aufmunterungsparolen, hey, Kopf hoch, alles gut, ich bin doch der King, weißt du auch, am Ende der Weltgeschichte werde ich doch kommen und ich werde alles wieder zusammenbringen und es wird alles einen Sinn ergeben. Jetzt reg dich mal nicht so auf. Jesus weint mit. Und ich glaube auch nicht, dass, was wir in der Stelle lesen, dass Jesus erzürnt ist. Es erfüllte ihn mit Zorn, als er sah, wie sie weinten und die fragenden Juden sah und mit Schmerz und bis ins Innerste erschüttert, dass er Maria schilt und ihr sagt, ach, jetzt komm, heul doch nicht rum, hab doch ein bisschen Glauben an mich. Nein, Jesus sagt, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen und er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Wenn du am Boden liegst, kommt Jesus nicht und tritt nochmal nach. Jesus ist da, um dich zu trösten und mit dir da durchzugehen. Und was Jesus aufgeregt hat und was ihn erzürnt hat, war ihm zum einen natürlich die Sünde und der Tod, aber vor allem die Arroganz einiger Menschen, die danach gesagt haben, im Angesicht des Todes von Lazarus. Mensch, Blinde hat er wieder sehen werden lassen und Lahme können gehen, aber hier ist jetzt wohl seine Power zu Ende. Und das hat er ihn erzürnt über so eine Arroganz. Aber den Schmerz, den Maria und den Martha und Lazarus empfunden hat, den hat er auch gespürt. Und das ist diese coole Zusage, die wir haben in Hebräer 4,15. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte, der nicht weiß, was wir fühlen oder was wir erlebt haben, sondern er fühlt mit und er spürt deinen Schmerz und dein Leid. Und wenn du weinst, will ich dir zurufen, wisse, dass er auch weint. Mit dir. Wenn du trauerst, er trauert auch mit dir. Und den Schmerz, den Leid, den du empfunden hast, empfindet er auch und hat er auch empfunden. Als meine Schwester starb und ich an ihrem letzten 10 Tage war sie auf der Palliativstation, ich saß an ihrem Sterbebett. Und neben all den organisatorischen Fragen und alles, was man eben so hatte, hatte ich einen Moment, wo ich dann neben ihr sitzen konnte und wir haben uns einfach etwas unterhalten und sie hatte noch so ein, zwei klare Momente. Und ich sah ihr in die Augen und sie schaute mich an und ich musste einfach weinen. Ich habe einfach geheult, weil mir es wehgetan hat. Und sie sagte, David, warum weinst du? Und sagte ich, ja, ich weiß, dass du bald gehen wirst, dass du bald mit Jesus sein wirst. Das ist natürlich eine coole Sache und ich habe mich extrem gefreut und ich wusste, hey, wir werden uns wiedersehen. Und ich weiß, das Leben ist nicht zu Ende mit dem Tod. Sie wird beim Herrn sein, sie wird in die Ewigkeit gehen. Aber es hat mir menschlich, seelisch natürlich wehgetan. Unsere Seele, unser Herz hat geweint. Und Jesus sieht das auch. Auch wenn wir die Freude haben darüber, dass wir in Jesus Auferstehung haben, dass wir in ihm Leben haben und ewiges Leben mitnehmen dürfen, er sieht den Schmerz auch. Er ist kein Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte. Er fühlt deinen Schmerz. Du darfst deine Tränen zulassen und darfst sie vor Jesus bringen. Im nächsten Punkt haben gesehen, dass Jesus mitfühlt, dass Jesus Hoffnung schenkt. Aber es bleibt nicht da stehen. Jesus bleibt nicht bei Maria und bei Martha und veranstaltet eine Pity-Party und alle sind am Heulen und liegen am Boden. Neben der Hoffnung, die er schenkt, neben dem Schmerz, den er dir nimmt, nimmt er dir auch die Angst vor dem Tod. In Hebräer 2,14 heißt es, 2,14 und 15, Christus nun ist auch Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. Und so hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Hast du das gewusst, dass Christus kam, um dir deine Todesangst zu nehmen? Du brauchst keine Angst mehr vor dem Tod zu haben? Ja, du darfst Schmerzen fühlen, ja, du darfst Verlust empfinden und du darfst dich vor Gott ausschütten und dein Herz mitteilen. Aber du brauchst keine Angst vor dem Tod zu haben, der dich lähmt. In den letzten Wochen, um noch einmal ein Beispiel von meiner Schwester zu bringen, sagte sie, sie hatte die letzte Diagnose bekommen und der Arzt sagte, sie hatte 5 Hirnoperationen schon hinter sich und der Arzt sagte dann, wir können noch mal was machen, das würde aber die Lebenszeit höchstens um 2 Wochen verlängern. Aber eben mit allen Komplikationen und Risiken einer weiteren Hirn-OP und so weiter und so fort. Und hat sie gesagt, nee, ich habe jetzt seit der ersten Diagnose 7 Jahre gehabt. Wenn ich weiß, dass meine Zeit zu Ende ist, dann muss ich diese OP nicht haben. Und sie hat dann gesagt, betet, dass Gott mir die Schmerzen nimmt und mich heilt. Wenn aber auch nicht, dann weiß ich, dass ich bald mit Jesus sein werde. Dann habe ich auch keine Schmerzen mehr. Sagt allen, dass Jesus sie liebt. Und mit diesem festen Glauben an Gott konnte Ingi auch sagen, ich weiß, wohin ich gehe. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Angst, wenn meine Zeit gekommen ist. Und so konnte Paulus sagen, in 2. Timotheus 4,7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Und so klingt jemand, der wirklichen Frieden im Herzen hat, der mit Gott versöhnt ist und der keine Angst hat vor dem, was da kommt, sondern voller Zuversicht einfach sagt, Gott, okay, wenn meine Zeit vorbei ist, ich glaube, ich werde bei dir sein. Ich vertraue dir. Jesus will dir deine Angst vor dem Tod nehmen. Und der letzte Punkt, den ich in dieser Geschichte sehe, diese Zusage, ich bin die Auferstehung und das Leben, macht Mut, die Good News weiterzugeben, anderen davon zu erzählen. Je mehr ich mit Menschen spreche oder je mehr ich Gespräche mit Kollegen habe oder mit Freunden oder mich allgemein mit der Bibel beschäftige oder Bücher lese, ich merke, genau darum geht's. Natürlich ist es schön, wenn wir in unserem Charakter gefestigt werden und geduldiger werden, freundlicher werden und die Frucht des Geistes immer mehr in unserem Leben zum Tragen kommt. Aber letztendlich geht es doch genau darum. Eines Tages, wir stehen in der Schlange, werden wir sterben, werden vor Gott stehen. Wie es in Hebräer 9,27 heißt, es ist Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Eines Tages sind wir auch dran. Und dann ist die Frage, wo gehen wir hin? Und das ist die Frage und die Zuversicht, wenn wir diese Hoffnung, dieses krasse Versprechen und das Vorbild Jesu haben, nichts motiviert einen mehr, anderen von dieser guten Nachricht zu erzählen. Zu erzählen, was Jesus getan hat, zu erzählen, was Jesus geben kann und dass Jesus eine Hoffnung bietet, die nicht nur, wie ich gesagt habe, ein schickes Add-on ist und dein Leben ein bisschen bereichert und dein Charakter ein bisschen verbessert, sondern dass er dir tatsächlich ewiges Leben schenkt. Also welche bessere Nachricht kann es eigentlich geben? In diesem Gedanken oder diesem Zusammenhang erscheint Johannes 3,16 im ganz neuen Bild. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an Glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Halleluja. Ist das nicht wirklich Good News? Wir haben nächsten Sonntag, haben wir den Verstehungssonntag. Und schon jetzt, davor, kommt Jesus schon, trotz der dunklen Zeit, trotz der Schmerzen, trotz der schwierigen Momente, und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, du darfst Hoffnung haben. Ich war vor vier Wochen, also innerhalb des letzten Monats, 2-mal zufällig in Paris. Beruflich in Paris. Und ich bin so ein Typ, ich nehme es ziemlich genau. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Bibel und was wir über die Auferstehung wissen, mit das beste belegte historische Ereignis ist. Nicht nur jetzt von Manuskripten, von denen wir Zehntausende haben, über 20.000, die viel besser belegt sind als irgendein anderes historisches Ereignis. All diese Dinge sind irgendwo zusammengefasst, sind aus Manuskripten, aus Papyrusrollen, alles, was man eben gefunden hat und auf der ganzen Welt in Museen, in Bibliotheken verteilt. Und wenn du es genau nehmen willst, kannst du es dir anschauen. Und ich habe das in einem der Bibelkommentare gelesen und habe dann die Locations entdeckt, wo diese ganzen Kommentare liegen und die Manuskripte. Und dachte mir, hey krass, Paris, Bibliothèque Nationale Française. Stimmt das, Didier? Français oder Française? Français, dankeschön. Da sind einige der Manuskripte. Dachte ich mir, cool, ich hatte einen Tag frei. Fährst du hin, guckst dir an, ob die auch wirklich da sind. Wir wollen es ja ganz genau wissen. Und habe ich ein bisschen recherchiert, wo ich das finden kann. Und das Museum oder die Bibliothek war in dem 13. Arrondissement. Paris ist durchnummeriert nach Stadtteilen. Und es war im 13. Arrondissement. Und dann bin ich da hingefahren und wollte in die Bibliothek gehen, mir das anschauen. Die sagten, oh lalalala, es ist alles High Security und du brauchst einen Pass, um da reinzukommen. Und außerdem sind die Manuskripte nicht hier direkt im 13. Arrondissement, sondern irgendwo im, ich glaube, 7. oder 6. oder sowas, Site Richelieu. Da müssen sie hin, dachte ich mir. Okay, dann bin ich mal durchgelaufen, in diesen riesigen Saal reingekommen, habe mir ein bisschen was angeschaut und dann in die Metro und bin in das 7. Arrondissement gefahren. Und dann kam ich dorthin, wieder eine riesige Halle, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich hätte eigentlich ein Bild mitbringen sollen, von einer der größten Bibliotheken der Welt. Und man steht da und diese ganzen Bücher und alles ist da, aber die Manuskripte sind eben nicht so offen, also on display. Und dann habe ich eine der Damen angesprochen und sie gefragt, wo ich die Manuskripte denn sehen kann. Und sie hat wieder gleich antwortet, oh lalalala, c'est très précieux, das kommst du doch nicht ran. Das ist so, wenn du quasi ins Louvre gehen würdest und sagen würdest, darf ich mal so die Mona Lisa anfassen, ist das auch echt hier. Ja? Und dann hat sie mich in einen Raum gebracht, wo der sehr klein war, wo einige Leute saßen und Bücher durchgeschaut haben und sagte, da hinten, da ist der Tresor. Da kannst du, wenn es mal eine Ausstellung gibt, dann werden die ausgestellt und da kannst du mal zu Besuch kommen und dir das anschauen. Okay, dann musste ich mich quasi mit der digitalen Version zufrieden geben und bin dann zurück ins Hotel. Nichts dabei gedacht und dachte mir, okay, beim nächsten Mal muss ich mir noch mal einen Termin vormerken und dann hinfahren. Am nächsten Tag holte mich ein Taxifahrer ab, um mich zum Bahnhof zu bringen, Gare de l'Est. Meine Duty war zu Ende und ich bin nach Hause gefahren beim ICE. Und schon 2 Wochen zuvor, als ich das erste Mal in Paris war, hatte mich auch ein Taxifahrer abgeholt. Und wir fuhren mit dem Auto zum Flughafen, am ersten Mal, zweiten Mal war es Bahnhof. Und er holte mich ab und sagte dann, oh la la, c'est le paradis, un jet privé. Also Privatjet, ich fliege Privatjets. Und sagte, wenn man so ein Privatjet hat, das ist genial. Kennt ihr den französischen, diese französischen, wie sagt man, diese Troika? Fraternité, Égalité, Jet privé. Ne? Und er sagte, c'est le paradis, avoir un jet privé, also ein Privatjet zu haben, ist doch das Paradies, ist doch genial. Und ich war da gerade 2 Wochen Papa und habe dann mein Handy rausgeholt und habe gesagt, mein Paradies ist momentan daheim. Ja? Ich habe ihm das Foto gezeigt, sagte, das ist so cool, da freue ich mich drauf. Und dann habe ich in mir gespürt, ey, ich kann kein Französisch, also nicht wirklich, so ein bisschen was. Ne? Aber irgendwie ihn zu fragen, er hat mir diesen Aufhänger gegeben, ja, hier, Paradies, was kommt da? Dann dachte ich, das muss jetzt irgendwie ausnutzen. Und habe ich das Handy zur Seite gelegt und ich habe ein Gespräch mit ihm angefangen und ihn angefangen zu fragen, sag mal, was glaubst du denn, was das Paradies ist für dich? Und dann ging es los, la religion, c'est tout la guerre, le pouvoir, also eine Geschichte von Krieg und Machtergreifung und Blut und. Und ich habe mir das angehört, dachte ich, oh krass, wie komme ich jetzt hier auf Französisch wieder raus? Habe dann mein iPhone rausgeholt, Johannes 3,16 aufgeschlagen und auf Französisch geklickt. Das ist die coole Aktion. Und hatte ich gleich das Vokabular parat. Ja? Jésus et la vérité, le chemin et la vie. Stimmt das, Didier? So cool, einen Franzosen da zu haben, das checken kann. Und dann fingen wir an, darüber zu reden. Über die Auferstehung und das Leben. Auf Französisch. Krass, ohne dass er Französisch wirklich kann. Hat wirklich Spaß gemacht. Und wir kamen dann an und er sagte, dass seine Frau sich damit beschäftigt. Und dann sagte ich zu ihm, am Ende, als ich dann bezahlt habe, und er schüttelt mir die Hand, sagt, hey, glauben viele Deutsche so wie du? Das habe ich noch nie gehört. Ja, Pakistani. Und dann habe ich ihm die Hand geschüttelt und habe gesagt, je voudrais vous dire, faire votre recherche de la Jésus-Christ dans l'Internet. Recherchieren Sie mal Jesus Christus im Internet. C'est la vérité. Es ist die Wahrheit. und hat gesagt, ah, merci beaucoup, Monsieur, merci beaucoup. Und wir sind auseinandergegangen und keine Ahnung, was da rausgekommen ist. Aber dieses Wort, hey, ich bin die Auferstehung und das Leben, das hat mich so beflügelt, wo ich gesagt habe, wenn das wirklich wahr ist und wenn wir das glauben, es gibt eigentlich keine größere Motivation, Menschen von Jesus zu erzählen. Und genauso war es mit dem zweiten Taxifahrer, von dem ich euch erzählt habe. Der konnte glücklicherweise Englisch. Und wir fuhren dann zum Gare de l'Est und ich wusste, es sind 12 Minuten Fahrzeit. Und ich habe versucht natürlich, ihn irgendwas zu fragen, aber es kam einfach nicht dazu. Er hat irgendwie lieber vom Essen gesprochen und die ganzen Restaurants in Paris und, und. Und dann sagte er, also wir waren dann schon so 200 Meter vom Gare de l'Est weg. Ich sah den schon, okay, noch ein paar Ampeln, aber wir sind schon da. 3 Minuten noch. Kommen nicht wirklich zu einer tiefen, zum tiefen Austausch über den Sinn des Lebens oder was auch immer. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, sag mal, wohnst du auch hier irgendwo? Und sagte, nee, nee, ich wohne im 13. Arrondissement. Hatte ich, ah. Habe ich zu ihm gesagt, 13. Arrondissement, da war ich gestern. Er so, echt? Was hast du denn da gemacht? Hast du was gegessen? Ich so, nee, ich habe nach den Manuskripten des Neuen Testamentes gesucht. Er so, what? Er schaute mich an, hat ganz große Augen gemacht und hat gesagt, ich glaube an Jesus Christus und ich glaube, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass er das geben kann. Und das ist so gut belegt, das ist sogar hier im Pariser Museum ausgestellt. Und er sagte, echt, oh krass, hin und her. Und dann hat er auch angefangen mit, ja, das ist doch alles das Gleiche und die Standardargumente. Und wir haben nicht viel reden können. Aber ich habe ihm einfach gesagt, weißt du, ich bin davon überzeugt und ich habe mich überzeugen lassen und du kannst es selber überprüfen, selber recherchieren. Aber ich wünsche dir, dass du Frieden mit Gott findest und dass du dich mit Gott versöhnst und dass du diese Wahrheit kennenlernst und das Geschenk dieses ewigen Lebens bekommen kannst. Und ich bin nach Hause gefahren und ich weiß nicht, werden diese Taxifahrer sich bekehren oder nicht, aber das ist doch nicht mein Job. In Johannes 6,44 heißt es, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Das ist Gottes Job und ich gebe das einfach ab. Aber diese Hoffnung, dass wir wirklich ewiges Leben haben mit Christus, die beflügelt uns. Und die gibt uns so viel Kraft und so viel Mut, anderen davon zu erzählen. Und ich möchte zum Schluss kommen mit dem Predigttitel Zu schön, um wahr zu sein. Wenn man das so hört, so eine coole Geschichte, dass der Tod wirklich besiegt ist und dass wir ewig leben können. Eigentlich ist es eine Story, die zu schön ist, um wahr zu sein. Aber Halleluja, sie ist so wahr wie die Geschichte von Timothy und der schönen Geburt, wie die Geschichte vom Geldregen von Willi. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir uns jetzt gleich nochmal vor Gott öffnen wollen und ihm singen wollen, ihn anbeten wollen, will ich diese 4 Punkte dir mitgeben. Es ist gar nicht so wichtig, dass du dir diese 4 Punkte merkst. Das ist für eure Hauskreisleiter ganz cool. Aber vielleicht nimmst du den Punkt mit, der dich am meisten bewegt. Bewegt vor Gott, wenn du sagst, hey, ich habe eigentlich wirklich keine Hoffnung. Vielleicht sagst du, ich fühle mich einfach irgendwie alleingelassen. Und ich würde gerne sehen, Jesus, und spüren, dass du da bist und dass du meinen Schmerz siehst und meine Tränen, oder mein Schmerz siehst und meine Tränen siehst. Vielleicht hast du Angst vorm Tod. Bring auch das vor Gott. Das, was für dich relevant ist und das, was dein Herz berührt. Und vielleicht sagst du auch, Gott, ich brauche wirklich Mut, anderen von dir zu erzählen, von dieser guten Nachricht. Dann will ich dir auch Mut machen. Nimm diesen Punkt jetzt in das nächste Lied mit rein und bring es vor Gott. Und ich will dich auch challengen. Erstens, wenn du Christ bist, dein Leben und dein Glauben auf dieses feste Fundament zu stellen. Und wenn du kein Christ bist, da will ich dich auch challengen. Und ich will dir zurufen, du stehst auch in der Schlange. Und ich will dich herausfordern, diese Behauptung Jesu selber zu überprüfen. Komm vor Gott und sag ihm, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Jesus, wenn du gesagt hast, dass du real bist, dass du wirkst, dass du wirklich da bist, dann zeig dich mir. Du kannst natürlich gerne auf einen von uns zukommen oder auf die Beter hinten. Aber steh nicht einfach in der Schlange und warte darauf, dass es kommt, ohne dir überhaupt Gedanken gemacht zu haben. Denn wenn es wirklich stimmt, dass Jesus den Tod überwunden hat, dann sind wir es uns selbst schuldig, zu überprüfen, zu fragen, was ist da dran? Sonst ist es so, wie wenn man mit dem Flugzeug fliegt und auch mit einem Fallschirm abspringen möchte und alle um einen herum haben diesen Fallschirm an Und sie wissen, sie springen dann und du sagst, naja, ich warte mal ab und wir gucken dann mal, wenn es soweit ist, ne? Schauen wir mal und dann werden wir schon mal sehen. Oder du willst die Sahara durchqueren und nimmst nur Sprit für die ersten 100 Kilometer mit. Wir alle wissen, dass wir eines Tages an diesen Punkt kommen, wo unser Leben hier auf der Erde zu Ende geht. Und Jesus verspricht dir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Amen.